Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage. Ich freue mich total, dass wir es geschafft haben, mal wieder zusammen aufzunehmen. Mit wir meine ich natürlich Anna. Schön, dass du da bist.
Hallöchen.
Ja, it's been a while. Aber passend zum Draft melden wir uns wieder. Und ja, wie ist es dir ergangen in den letzten Wochen?
Ja, war einiges los. Ich glaube, das ist ja auch so der Grund, warum wir nicht zum Aufnehmen gekommen sind. Ich war von der Arbeit aus ein bisschen unterwegs und genau, freue mich jetzt aber sehr, hier mit dir heute zu sein und so ein bisschen über den Draft quatschen zu können.
Genau, wir haben uns vorgenommen, dass wir heute gerne zwei verschiedene Ansätze machen wollen. Zum einen hat Anna uns ein bisschen was mitgebracht zu ja, möglichen Skandalen, die es in der Vergangenheit gab. Und ich werde noch ein bisschen was erzählen zu Spielern aus diesem Draft. Aber ihr kennt es ja schon hier von Woman Coverage. Wir werden jetzt natürlich nicht hier die ganzen Prospects runterbeten, sondern wir haben uns da ein bisschen was Besonderes rausgesucht. Und ja, ich muss sagen, gibt's irgendwas aus dieser Offseason, was dich vielleicht, bevor wir gleich reingehen ins Thema Draft, was dich irgendwie überrascht hat, schockiert hat? Gab's irgendeinen Move, den du richtig cool fandest?
Schwierige Frage. Ich glaube also vor allem, was halt spannend wird nächstes Jahr, sind einfach die ganzen Menschen an der Sideline, die da neu rumstehen oder nicht mehr da sind. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und ansonsten bin ich einfach hyped, wie immer, auf den Draft. Mal gucken, was die Seahawks so machen. Die sind ja bekanntlich nicht so gut im Draft. Vor allem bei den vorderen Picks. Deswegen, da bin ich noch ein bisschen nervös. Aber mal gucken. Und wie ist es bei dir so?
Ich glaube, was mich richtig schockiert hat, war Stephon Diggs. Diesen Trade, der hat mich dann doch ein bisschen, ja, nicht negativ überrascht, aber überrascht auf jeden Fall. Und mir tut schon ein bisschen leid, weil ich ja auch die Bills sehr gern mag. Ich mag die Texans inzwischen auch sehr. Ich finde es eine richtig geile junge Truppe und sehe ihn da auf jeden Fall auch aufblühen. Aber es hat mir trotzdem leid getan, weil gerade so Diggs und Allen, das Duo, das habe ich schon sehr, sehr gefeiert die letzten Jahre. Und das war schon so eine Bromance, die ich sehr, sehr mochte. Und da tut es mir schon leid, irgendwie auch so einen Josh Allen jetzt da zu sehen in Buffalo. Keine Ahnung, wie es da weitergeht. Also eher so ein Dämpfer für die Bills natürlich. Für die Texans, da muss ich sagen, ey, ich hatte natürlich auch in der Radioshow mit dem einen oder anderen Texans-Fan und die können das alle nicht wirklich fassen und sind total natürlich hyped. Ich meine, letzte Saison schon einfach komplett überperformt und jetzt, also ja, ich glaube, Texans-Fans können sehr, sehr ja, froh in die Zukunft blicken. Bei uns in Denver natürlich alles gerade eher schwierig, aber darüber will ich jetzt gar nicht reden. Lass uns lieber zum Thema Draft kommen. Denn Anna, du hast uns ja einige Skandale mitgebracht.
Genau, Skandale und so ein paar Facts. Und zwar wollte ich gleich mal starten mit, jetzt ist ja der Draft für uns schon sowas Festgegebenes. Frage an dich, Tizi. Weißt du, wie es zum Draft gekommen ist? Also, dass es den gibt in der NFL.
Boah, ich glaube, ich habe das irgendwo schon mal gelesen, aber natürlich jetzt nicht so ad hoc. Erzähl gerne nochmal.
Und zwar wurde das tatsächlich vom damaligen Owner der Eagles vorgeschlagen in den 30ern. Die hatten nämlich nicht so viel Geld. Und dann hat er quasi den anderen Ownern vorgeschlagen und hat gesagt, hey, beim Football geht's ja darum, wir sind eine Kette und wir sind nur so stark wie unsere schwächsten Kettenglieder. Und deswegen fände er das am besten, wenn es eben so einen Draft geben würde. Und zum damaligen Zeitpunkt haben vier Teams die Championship quasi ja kontrolliert, regiert. Giants, die Redskins und die Bears und die Packers. Und natürlich haben die einfach dann das Geld gehabt und die Spieler angezogen und die anderen sahen dann ein bisschen, ja, sahen so ein bisschen traurig in der Ecke und haben keine wirklichen Spieler bekommen. Und dann gab es eben in den 30ern den ersten Draft in einem Hotel in Philadelphia mit damals insgesamt 90 Spielern im Pool. Und so hat sich das dann damals entwickelt den Draft, den wir jetzt haben. Und der hat sich ja auch immer wieder geändert, sei es vom Standort und von der Größe und vom Ablauf. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was es so in der Zukunft noch gibt. Und was ich da das Interessante fand, den Combine, den gibt es tatsächlich erst seit 1982. Davor gab es lange Zeit ja gar nicht wirklich, was die Teams machen konnten. Also das war dann wirklich so, ja, wir haben den mal gesehen irgendwann. Und dann hatten eben immer mehr Teams ihre eigenen Scouts, die sie losgeschickt haben. Und irgendwann wurde dann eben gesagt, so, hey, wir brauchen da was, ja, professionelleres. Und deswegen gab es dann eben oder gibt es jetzt eben seit 1982 den Combine. Also so kam es zum Draft. Fand ich auch spannend auf jeden Fall.
Total. Ich finde es ja eh immer super interessant zu gucken, wie sich die NFL und alles drumherum irgendwie so entwickelt hat. Also auch mit den Standorten, welche Teams überhaupt zuerst da waren und wie das dann auch mit schwarzen Spielern war und so. Da haben wir ja hier im Podcast auch schon immer mal wieder drüber gesprochen. Also gerade so diese ganze historische Geschichte rund um die NFL, da kann man schon einiges noch lernen.
Auf jeden Fall. Und historisch geht es weiter bei meinen Facts. 1944 haben die Eagles mit ihrem 20. Pick ein Full oder den Fullback Norm Michael gedraftet, beziehungsweise sie wollten ihn draften, haben ihn dann auch gedraftet und konnten ihn dann aber nicht kontaktieren, denn er ist direkt nach dem College zur Army gegangen. Und wie gesagt, 1944, Zweiter Weltkrieg. Und Norm Michael hat dann tatsächlich erst 55 Jahre später erfahren, als er durch alte Local Newspaper geblättert hat, dass er damals gedraftet wurde. Aber man hat ihn eben nie kontaktieren können.
Okay. Und wie, also hat's dann nie, kam nie dazu, dass die dann
Nee.
zusammengekommen sind? Oh.
Kam dann nie dazu, weil
Voll
dann
sad.
war Krieg und dann war Krieg zu Ende und dann, also wie gesagt, die hatten ihn halt versucht zu kontaktieren und danach halt nicht mehr. Und das war dann eben so. Und
Die
dann dachte ich
damaligen
mir auch so
Zeiten.
krass.
Ey, also ist jetzt hat jetzt nichts mit Football zu tun, aber ich frage mich ja auch bis heute so unsere Eltern, die nur Festnetz hatten oder teilweise ja dann, wenn die unterwegs waren. Also wenn man sich da nicht gefunden hat, dann war es das auch einfach. Dann bist du einfach wieder umgekehrt nach Hause gedackelt, weil ganz ehrlich, ohne Handy. Ich frage mich bis heute, wie die das gemacht haben. Stell dir mal vor, wir
Ja.
sagen, hey Anna, lass an der und der Bar um 20 Uhr treffen und dann passiert einem von uns irgendwie was oder wir können doch nicht kommen oder so. Und dann wartet
Oder man
man da
findet die
einfach.
Bar nicht.
Ja, oh Gott, weil auch kein Google Maps. Also,
Richtig.
oh Gott. Ja, krass, okay.
Genau, und dann gehen wir ins Jahr 1982. Damals haben es die Tampa Bay Buccaneers geschafft, einen falschen Spieler zu draften. Die hatten sich halt zusammengerufen, die einen im Telefon, die anderen im Draftraum. Und dann fiel der Satz: We are not going with Sean Farrell, we are going with Boca Rees, turn it in. Und der Equipment Manager, der eben das der NFL sagen muss, hat den ersten Satz nicht verstanden und hat deswegen den falschen Spieler aufgeschrieben.
Also
Und dann
der hat
saßen sie
dieses
da.
We are not hat er nicht verstanden.
Genau, das hat er nicht mitbekommen und hat deswegen den falschen Spieler aufgeschrieben. War dann nicht ganz so schlimm, weil es waren beides natürlich Spieler, über die sie gesprochen hatten. Also sie hatten
Okay,
an
aber der
beiden
war dann locked
Interesse,
in,
aber
also man konnte dann auch nichts mehr machen. Oh,
genau,
krass, streng.
der ist auf der Karte drauf. Und wenn du das quasi auf der Karte drauf hast, dann ist dieser Pick drin. Da kannst du nichts mehr ändern. Und dann wurde das ja auch verkündet und alles. Und dann saßen die da halt in ihrem Raum und dachten sich so, ja, scheiße.
Ich finde es auch interessant, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, das habe ich jetzt erst dieses Jahr so richtig gelernt in der Vorbereitung zum Draft, dass die ja auch immer sich auf eine Position dann festlegen müssen. Also wenn du einen Spieler draftest, dann ist der halt entweder Safety oder Cornerback oder wie auch immer. Ob der dann danach halt in dieser Position spielt, ist nochmal ein anderes Thema, aber an sich musst du dich dann sozusagen auch dafür, ja, darauf
Da geht es auch, glaube ich,
festlegen.
um die Verträge, oder?
Ich glaube auch genau, dass es damit was zu tun hat.
Ja, krass. Ja, aber da dachte ich mir auch so, ja, ich will nicht in der Haut von diesem Equipment Manager gesteckt haben zu dem damaligen Zeitpunkt dann.
Gefeuert.
Genau, das waren jetzt so ein paar Facts und dann habe ich noch ein paar Spieler rausgesucht und dachte mir, ich frage dich, wenn ich den Namen sag, ob irgendwas klingelt in Verbindung zum Draft und erzähl dann eben, um was es geht. Also, fangen wir mal an. Du hast Josh Allen vorhin schon erwähnt. Josh Allen und Draft. Irgendwelche Skandale, die dir einfallen?
Jetzt erwischt mich natürlich kalt. Nee, jetzt nicht ad hoc.
Bei ihm ist am Tag des Drafts oder von ihm am Tag des Drafts sind alte Tweets aufgetaucht, wo er unter anderem so Dinge schrieb wie "If it ain't white, it ain't right." Wo ich mir denke, so, alter Verwalter.
Ich mag ihn eigentlich so gerne. Erzähl mir jetzt nicht sowas.
Die Bills haben ihn damals trotzdem gedraftet. Ich glaube...
Da hatte er wohl einen Feind, oder? Der das alles schön geleakt hat. Oder wie kann man sich sowas erklären?
Es ist schon sehr, sehr auffällig, dass am Tag des Drafts das rauskommt.
Oder jemand wollte, dass er fällt.
Ja.
Spannend.
Genau, und die sind ja damals extra sogar hochgetradet für ihn, die Bills. Also,
okay.
Nächster Name. Laramie Tunsil.
Nee, da klingelt gar nichts bei mir.
Das war der, der 2016, wo das Video rauskam, wo er die Bong raucht mit der Maske
auf. Okay, ja, da klingelt schon was.
das war er. Der fiel dann bis auf Position 13, wo er dann von den Dolphins gewählt wurde. Und nach dem Draft gaben dann unter anderem auch die Ravens bekannt, dass sie halt wegen diesem Video ihn nicht genommen hatten. Nächster, Eli Manning.
Naja gut, bei Eli Manning gab es doch diesen wilden Swap, also diesen Quarterback-Swap, genau.
Genau, also er hatte noch vor dem Draft ganz klar gesagt, er wird nicht für die damals noch San Diego Chargers spielen. Und die dachten, also die haben ihm das geglaubt, weil er war der dritte Spieler, der das gemacht hat tatsächlich. Bei den ersten zwei Spielern hatte damals die Franchise das denen nicht geglaubt und hat die deswegen gedraftet. Die Chargers haben Eli Manning das geglaubt und dachten, sie sind super schlau, indem sie ihn draften und danach tauschen. Das ging nur in die Hose, weil danach eben niemand mehr so viel für ihn quasi zahlen wollte. Deswegen gibt's jetzt Fotos und man muss sich die Fotos wirklich mal anschauen. Also Eli Manning war 45 Minuten lang dann ein Charger. Der sah richtig angefressen aus auf den Fotos, weil die müssen ja dann immer mit dem Cappy und das T-Shirt hochhalten und so. Er sieht richtig angefressen drauf aus. Und genau. Wie gesagt, nach 45 Minuten gab es dann den Trade mit Philip Rivers und drei Draftpicks zu New York. Aber für 45 Minuten war er tatsächlich ein Charger.
Ja, ist echt eine witzige Geschichte, weil es gibt auch auf YouTube gibt es da noch so alte Aufnahmen. Und ich glaube, er war sogar in der gleichen Klasse wie Aaron Rodgers. Kann das sein? Jedenfalls gibt es da so Aufnahmen von ihm irgendwie aus dem Bus, wo sie irgendwo hinfahren, frag mich nicht. Und super witzig, wie sie da alle aussahen. Und ich weiß das auf jeden Fall. Ich glaube, er wurde ja auch von seinem Vater beraten und so.
Ja, der hatte davor auch schon gesagt, so er wird da nicht spielen.
Genau. Ich meine, am Ende hat sich ja alles zum Guten gewendet, denn ja, Philip Rivers super erfolgreich bei den Chargers, Eli Manning Super Bowl-Ring geholt mit den Giants. Also am Ende alles gut ausgegangen, würde ich behaupten. Alle waren happy. Aber das würde man sich heute eigentlich auch so gar nicht mehr, könnte man nicht mehr bringen, glaube ich, oder? Dass man sagt, nee, für die spiele ich nicht.
Ich glaube, es wird es einfach nicht mehr geben. Also ich weiß es nicht, aber ich kann es mir auch
nicht
vorstellen.
Du würdest aber auch medial sehr zerrissen werden. Also wenn ich mir angucke, was gerade schon bei Caleb Williams passiert, mit manchen Aussagen, die er trifft, die ich teilweise aber auch echt drüber finde. Also man kann ja selbstbewusst sein, aber mir ist das alles ein bisschen too much. Und da, der wird ja schon auch ziemlich durch den Fleischwolf gedreht so. Und wenn du dann sagen würdest, so als ja wahrscheinlich als erster oder zweiter Pick, so nö, also zu den, Bears möchte ich nicht, mache ich nicht.
Ja, spiele ich nicht, könnte mich. Und vor allem, also Manning hatte damals auch gesagt, er würde lieber in einer Law School oder in eine Law School gehen, anstatt für die Chargers zu spielen, wo ich mir denke, so, oh, okay.
Ich weiß gar nicht, was er jetzt so schlimm fand an den Chargers. Also ich meine, San Diego damals waren die ja noch nicht in L.A. Eigentlich eine ganz schicke Stadt. Also New York, ja, auch cool, aber...
Ja, keine Ahnung. Aber du hast gerade schon gesagt, also ich habe noch ein Spiel und du hast gerade schon gesagt mit so ein bisschen over the top und hält zu viel für sich. Johnny Manziel, sagt dir der Name noch was? Das war Draft 2014.
Ja, sagt mir was. Aber
und der war ja super gehypt damals, also over the top gehypt und das stieg ihm ein bisschen auch in den Kopf und er galt richtig lange in allen Mock-Drafts als Top-5-Pick. Er fiel dann bis auf Platz 21, weil tatsächlich viele Teams ihm charakterliche Schwächen und Arroganz zugeschrieben haben. Und er hat nie Fuß gefasst in der NFL und war nach 2 Jahren dann raus. Und es gibt über ihn tatsächlich eine relativ gute Doku auf Netflix, glaube ich. Heißt auch irgendwas, der Fall des Johnny Manziel oder so. Und ja, da sieht man, was auch so Berichterstattung mit einem Club machen kann. Oder ein zu großes Ego oder der Mix.
Ich habe übrigens gerade mal nochmal nachgeguckt. Also Aaron Rodgers war im Draft 2005 und Eli Manning 2004. Also die sind nicht in der gleichen Draftklasse, aber fast.
Fast. Ja, das waren meine Facts und Skandilchen zum Draft.
Ja, sehr schön. Da passt eigentlich auch ganz gut, wenn wir gerade schon so über sehr gehypte Spieler, die dann vielleicht doch ein bisschen fallen, passt ganz gut die Überleitung, weil ja, QB1 hast du ja auf jeden Fall geguckt, die Sendung. Ich habe sie nicht geschaut. Die
sehr,
hat
sehr
sich
gute Sendung.
Gedreht, ja, gibt's bei Netflix, gedreht unter anderem um Spencer Rattler, ein ja Shootingstar kann man schon sagen, der eben bei Oklahoma Starter war und witzigerweise war gerade Caleb Williams, über den ich ja auch eben schon gesprochen habe, der ziemlich sicher Nummer 1 Pick dieses Jahr ist, der war sein Backup bei Oklahoma und es ist ganz interessant, weil ja Caleb Williams hat jetzt neulich auch in einem Podcast drüber gesprochen, wie die Zeit für ihn war, weil er ja eben nicht Starter war, sondern eben hinter Rattler sich anstellen musste und hat gemeint, ja 2021 nach diesem Cotton Bowl gegen Texas wurde er eben dann Starter und ja, Rattler ist dann später ja zu South Carolina gewechselt und laut Williams war das für ihn eben sehr, sehr schwer zu ertragen, dass er sich nur hinten anstellen musste am Anfang, weil er gesagt hat, dann sind wir wieder bei so sehr schwierigen Aussagen, wie ich finde. Er hat eben gesagt, ich war der Beste im ganzen Land und ich habe nicht verstanden, warum ich nicht starten konnte.
Wow.
Was sagst du zu solchen Aussagen?
Also ich finde ja immer, du musst schon ein Selbstbewusstsein haben, auf jeden Fall. Aber also das ist dann halt auch immer schwierig. Und dann denke ich mir halt, also ich fände das mal voll interessant, mit dieser Person dann wirklich ein 1-zu-1-Gespräch zu haben, um wirklich zu hören, glaubst du das wirklich? Oder machst du da gerade eine Persona fürs Internet, für die Medien auf? Das stelle ich mir dann halt immer die Frage so ein bisschen.
Stülpt man sich da was über, um vielleicht auch irgendwie wenig Angriffsfläche zu geben, ja. Gut, ich meine, Selbstzweifel und so kommen, glaube ich, in der NFL oder auch rund um den Draft nicht so gut an. Also ich meine, viele von denen haben ja und Caleb Williams sicher auch Berater und die werden denen schon irgendwie Sachen ins Ohr auch flüstern. Aber ja, ich weiß nicht, ich finde es ja krass, wenn man mit, ich meine, die sind super jung, ja. Und ich meine, gerade wenn der irgendwie ja Freshman war oder so am College, war der ja noch jünger. Und wenn du dann solche Aussagen triffst und auch dieses Selbstbewusstsein hättest, zu sagen, hä, ich bin doch der Beste des ganzen Landes, warum darf ich nicht spielen? Ja, Chapeau, ich hatte mit, weiß ich nicht, 16, 17 jetzt nicht so dieses Selbstverständnis von mir. Aber klar, die werden auch dazu erzogen. Und ja, Spencer Rattler, ich glaube, du hast ihn wahrscheinlich mehr verfolgt als ich. Er ist ja auf jeden Fall schon ein Megatalent gewesen, hat jetzt aber schon einige Kratzer bekommen, so in den letzten Jahren.
Oh ja, also wie gesagt, QB1 verfolgt ihn ja damals noch in der Highschool. Und war schon spannend, weil es die ganze, also es sind ja unterschiedliche Staffeln und die ganze Staffel baut relativ auf ihm auf und auf einmal ist er weg.
Ja, und man muss ja sagen, genau, auf einmal ist er weg und er wird jetzt auch in diesem Draft natürlich eine Rolle spielen, wahrscheinlich aber erst so in der dritten Runde, sind Schätzungen, die ich gelesen habe. Aber er gilt halt als zu inkonstant und ich glaube, das ist halt was natürlich die wenigsten Teams jedenfalls als Starter gebrauchen können.
Ja, und eben auch die ganzen Off-the-Field-Issues. Also er hat echt gute Berater, glaube ich, weil wie gesagt, auch damals, also der wurde von einem Netflix-Doku-Team begleitet und die haben nicht rausbekommen, was in dieser Highschool vorgefallen ist. Also es gibt Reddit-Einträge über Reddit-Einträge, aber man weiß es nicht wirklich. Und ich glaube, der hat, seine Eltern sind da sehr, sehr engagiert. Zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber seine Eltern waren seine Berater damals und auch sein Management. Und die sind da super engagiert. Und ich glaube halt auch, dass er, also die haben da einfach so ein krasses Netz um ihn aufgebaut. Aber man hört halt schon immer wieder, dass da so off-the-field-Sachen sind. Und ich glaube, darauf hat auch keine Mannschaft einfach Bock, wenn du dir einen Quarterback holst.
Ja, ist schon echt verrückt, wenn man überlegt, eben so Highschool total krass gefeiert, dann bei Oklahoma eigentlich ja auch so obviously der Starter gewesen und da war ja eigentlich schon auch diese Route zu später mal Nummer 1 Pick, war eigentlich sozusagen der rote Teppich war schon ausgerollt, aber klar, es gilt dann halt eben auch über Jahre irgendwie Leistung zu bringen und das muss man natürlich Caleb Williams jetzt auch zugute halten, der hat schon einfach wirklich geliefert, so. Und du bist nicht aus Zufall der Nummer 1 Pick am Ende, sondern da steckt ganz, ganz viel harte Arbeit drin. Und das deswegen, wenn man dann auch solche Aussagen trifft, wie er, dass er eben schon sehr, sehr viel von sich hält und auch so sagt, ja gut, also komm mal und so, das brauche ich alles nicht. Und überhaupt so, die Leute sollten doch jetzt wissen, was ich kann. Ja, kann er sich scheinbar leisten, glaube ich, können wir zusammenfassen. Ich habe noch zwei, drei andere Spieler mitgebracht aus diesem Draft. Eine sehr, sehr tragische Geschichte. Du hast vorhin erzählt von einem Spieler, der nicht erfahren hat, dass er gedraftet wurde. Ich habe jetzt einen Spieler mit dabei, der nie erfahren wird, aber gedraftet wird, weil er einfach eine Woche vor dem Draft gestorben ist. Admiral AJ Simon heißt der und kommt von der University of Albany, ist mit 25 jetzt eben gestorben. Todesursache ist unbekannt. Es hat auch die Universität nicht preisgegeben, ob er jetzt krank war oder ob es einen Unfall gab oder. Das könnte man jetzt nur spekulieren. Ist aber in dem Sinne ja auch komplett egal. Es ist einfach super tragisch, weil er wäre ziemlich sicher gedraftet worden. Und es ist einfach ein junger Mensch, der da ja von der Welt gegangen ist, muss man sagen. Und das ist natürlich schon auch krass bitter, oder? Also wenn du dir überlegst, wie viele junge Spieler halt auf diesen Moment hinarbeiten, das Ziel überhaupt irgendwann in die NFL kommen und dann, ja, also
Das
fand
ist
ich
krass.
krass. Ja, habe ich jetzt so auch noch nicht gelesen. Gab es bestimmt in der Vergangenheit vielleicht schon auch noch mal. Man darf nicht vergessen, wie viele Spieler sich für so einen Draft auch anmelden. Sind dann doch einige, aber ja, sehr, sehr schockierend auf jeden Fall. Dann habe ich noch mitgebracht eine Geschichte vom Spieler Tyler Owens, Defensive Back. Der hat vor der Combine auch interessante Aussagen getroffen. Er glaubt nicht an ja an ein Universum, weil er sagt, er ist sehr, sehr religiös. Also die werden ja oft vor der Combine oder während der Combine kriegen die schon oft seltsame Fragen auch gestellt, muss man sagen. Das war eine davon, aber er hat halt wirklich komplett drauf eingezahlt, indem er dann meinte, er glaubt nicht, dass es andere Planeten gibt oder überhaupt anderes Leben, weil er halt sagt, er ist so religiös.
Warum? Oh, es gibt einfach echt viele Trottel und
Aber ich muss es noch schlimmer machen für dich.
oh
Er wurde dann
Gott.
gefragt, warum er denkt, dass es keine anderen Planeten gibt. Und dann hat er gesagt, I used to believe in the heliocentric thing, like we used to revolve around the sun and stuff, but then I started seeing like flat earth stuff. It was kind of interesting. They started bringing up valid points. I mean, I don't know. Also ein weiterer Flat
Ne, ich
Earther.
weiß auch nicht.
Und
Oh.
es gibt ja einige, wir haben ja auch hier im Podcast schon mal darüber gesprochen. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Spieler es war, aber wir haben auf jeden Fall schon mal über, ach nein, es war doch irgendwie auch, es gibt doch auch diesen einen Basketballer in der NBA, der eben auch so total abdreht in die Richtung.
Ja, aber wir hatten auf jeden Fall auch über NFL-Spieler schon gesprochen, die da,
Ja.
die dem sehr, sehr,
Zugetan.
ja, genau, zugetan sind.
Beziehungsweise allein auch schon wieder so valid points und irgendwie interesting. Also er versucht ja noch, sich irgendwie halbwegs so auszudrücken, als ob er jetzt nicht komplett der Flat Earther wäre, aber im Grunde der Subtext ist so, er glaubt nicht an ja, anderes Leben, er glaubt nicht an die Sonne, an andere Planeten und so. Das finde ich schon echt wild.
Ja, vor allem, da habe ich dann immer das Gefühl, als würden seine Berater so sagen, also als würden seine Berater wissen, dass sie ihn nicht abbringen davon, das komplett zu verleugnen. Und als würden sie ihm dann sagen, so, ja, also wenn du das sagen musst, dann sag das auf die und die Weise.
So nach Motto, so Sugarcoating, so
Ja,
bisschen. Ja,
genau. Oh Gott.
Ja, das war, glaube ich, ein Eigentor. Ich frage mich ja immer, ob solche Aussagen dann Teams wirklich auch davon abhalten, so einen Spieler gegebenenfalls zu draften. Glaube ich jetzt nicht. Ich glaube,
es kommt auf das Team an.
Ja, und ich glaube aber, man hat sich auch daran gewöhnt, wenn wir uns anschauen, keine Ahnung, Aaron Rodgers mit seinen ganzen gespinnerten Ansichten und so, also oder an Antonio Brown früher oder die Sean Watson mit seiner ganzen Vergangenheit. Also ich glaube, man stumpft auch irgendwie so ein bisschen ab.
Ja. Leider, wahrscheinlich.
Gut, und dann habe ich noch eine Person mitgebracht, deren Geschichte ich einfach spannend fand, weil die doch sehr ungewöhnlich ist. Und das ist Quantes Stiggers. Das ist ein Cornerback und die Vikings sollen interessiert sein an ihm. Und das, obwohl er nie eine Sekunde College-Football gespielt hat. Denn er kommt stattdessen aus der Canadian Football League. Er hat nach der Highschool einige Scholarships angeboten bekommen, hat die aber alle aus privaten Gründen abgelehnt. Und ist eben stattdessen nach Kanada gegangen und wurde da jetzt auch bester Rookie of the Year 2023. Hat sich jetzt auch beim Shrine Bowl empfehlen können und man handelt ihn als frühen Drittrunden-Pick. Fand ich irgendwie eine spannende Geschichte, weil ich glaube, das ist dann doch echt sehr ungewöhnlich, dass du dich über Kanada empfiehlst. Und ich habe dann auch gelesen, ob das überhaupt sozusagen gültig ist. Aber das ist es wohl, weil er 3 Jahre aus der Highschool raus ist. Das ist ja unter anderem eine Bedingung. Und ja, hört man nicht so häufig, oder? Also klar, es gibt internationale Spieler, die auch mal wieder irgendwie in die Draft kommen. Aber selten eigentlich, dass sie nie diese College-Route gegangen sind.
Ja, ich glaube, verdammt, mir fällt gerade der deutsche Spieler nicht ein, der auch nicht im College gespielt hat. Der wurde auch gedraftet, aber super spät erst.
Aus welchem Jahr circa?
Vor so 3 Jahren, 4 Jahren?
Böhringer oder wie heißt Böhringer? Nee, Moritz.
Moritz Böhringer.
Böhringer,
Genau, bei dem war das ja damals, glaube ich, auch so. Der ist ja... Bei den Schwäbisch Hall Unicorns hat er gespielt, bis 2015 und ist dann 2016 in den Draft gegangen, 6. Runde von den Vikings.
Ja, richtig krass. Also das bewundere ich schon echt sehr und ich meine jetzt bei Moritz Böhringer sogar noch mehr, weil wenn du dann halt echt aus der GFL kommst versus, ich meine, die Canadian Football League, die hat man, glaube ich, schon so mit einem Auge zumindest in den Staaten auf dem Schirm. Und gerade wenn es da so outstanding Spieler gibt, dann werden die wahrscheinlich schon, wie gesagt, irgendwie sich empfehlen können. Ich finde es ja auch wild, da gab es ja jetzt auch den Spieler von den Chiefs, der ja eigentlich Rugby-Spieler war. Hast du das mitbekommen in der Offseason?
Oh ja, 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 ja. Der Rugby und jetzt aber Kicker oder
irgendwie
so?
Irgendwie so, ja, genau.
Ja, ja, das hatte ich auch mitbekommen.
Ja, also es gibt schon die verschiedensten Wege, die irgendwie in die NFL führen. Ich habe jetzt auch neulich mal wieder mit Alex Honig gesprochen. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, sagt der dir was, Anna?
Ja, der ist Quarterback?
Nicht mehr. Er hat umgelernt. Er war, genau, Quarterback auch bei den Schwäbisch Hall Unicorns, ist dann rüber in die Staaten eigentlich zur TCU und hat dann aber, jetzt bin ich gerade am Überlegen, heißt die TCU? Texas Longhorns. Ich bekomme immer durcheinander, aber es gibt ja 2 Texas Universities. Naja, jedenfalls ist er erst nach Texas gegangen als Quarterback, hat da sich aber nicht so ganz etablieren können und hat dann nochmal gewechselt und ist jetzt in Boston und spielt jetzt Tight End. Und hat komplett krass seinen Körper verändert auch. Logischerweise musst du ja, wenn du Tight End spielst, hat richtig viel Kilo nochmal draufgepackt. Und macht sich da jetzt ganz gut und hofft auch immer noch drauf, es in die NFL zu schaffen. Also war sehr, sehr spannend, was er mir so erzählt hat. Aber da habe ich auch echt so einen heiden Respekt vor, wenn man wirklich sagt, man geht als internationaler Spieler diesen harten Weg auch durchs College. Und ich meine, niemand wartet auf dich. Es ist einfach so.
Ja, gibt genug Spieler in Amerika.
Ja, deswegen, und genug Spieler, krass, die halt einfach von ihren Eltern, seit sie 4 oder 5 sind, darauf gedrillt werden, irgendwann mal NFL zu spielen. Und ich sag nur die Brown-Brüder, die von ihrem Vater da irgendwie fitty-mäßig fit gemacht wurden mit 6, 7 Jahren oder so. Und klar, bei denen hat es auch funktioniert, deswegen alles gut. Aber ich sag nur, dann kommst du da irgendwie so als deutsche Kartoffel aus Deutschland. Und der hat natürlich auch schon lange Football gespielt. Aber trotzdem, glaube ich, ist das halt einfach nochmal von der Intensität und so was ganz anderes. Und ja, deswegen großen Respekt davor. Und ich drücke ihm da
Absolut.
natürlich die Daumen, weil wir brauchen dringend mal wieder irgendwie ein paar Deutsche in der NFL. Das ist nochmal ein Thema für sich, aber sieht ja gerade nicht so gut aus für die, die es noch gibt. So Marcel Dabo am Struggeln, auch mit der Verletzung jetzt zuletzt. Und ja, muss man mal gucken.
Ja, absolut. Ich habe gerade auch während du gesprochen hast, geschaut. Wir haben einen Deutsch-Amerikaner dieses Mal im Draft. Brandon Coleman.
Ah ja.
Offensive Lineman der TCU Horned Frogs.
Da war er nämlich, genau, nee, nicht Texas Longhorns, sorry, Alex Honig nach Besserung hier, genau, der war bei den Frogs, bei den Horned Frogs.
genau, und der hat im Combine auf sich aufmerksam gemacht. Mal gucken, was da noch so kommt. Und dann haben wir schon eine Idee für eine weitere Folge,
Ich
deutsche
glaube auch.
Spieler.
Ich glaube auch. Ja, und dann natürlich mal gucken, wer jetzt wie beim Draft weggeht und
Ja.
ja, ob da noch mal vielleicht das der ein oder andere Skandal dann am Donnerstag dazukommt. Weil du hast es gesagt, es können auch noch irgendwelche Leaks. Das wäre richtig krass, wenn es irgendwelche Leaks gibt von irgendwelchen Chats oder ähnlichem irgendwie so am Tag vom Draft oder so.
Ja, also das ist ja dann auch immer die heiße Phase jetzt gerade, weil ich glaube, dass dieses hier von Larry Tunsil, dass das Video und so, das war ja auch in der Woche davor. Also wenn so Sachen geleakt werden, dann glaube ich so in der Woche davor, im Tag davor. Deswegen mal gucken, ob da noch irgendwas kommt.
So ist es. Ja, war schön, mal wieder mit dir zu quatschen, Anna. Wir
Absolut.
werden das bald weiter ja, fortführen, dieses Gespräch. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns treu an der Seite bleibt. Und dann schauen wir mal, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt oder auch sonst Wünsche, Anregungen, dann meldet euch gerne bei uns. Entweder bei Anna oder bei mir oder einfach bei Twitter sind wir immer noch erreichbar, auch unter Woman
Genau.
Coverage. Und dann freue ich mich auf die nächste Aufnahme.
Ich mich auch. Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.